Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können. Aber damit ist jedes Mal eine sehr große Verantwortung verbunden. Während dieser Zeit das Wort Gottes verkündigt, der muss sich darüber im Klaren sein, was er an jenem Tage zu verantworten haben wird. In den vergangenen Zeitaltern war Unwissenheit über vieles, aber Gott hat in seiner Gnade Klarheit geschenkt. Wehe dem Menschen, der in diese göttliche Klarheit etwas hineinträgt, das alles wieder in den alten Stand zurückversetzt, als hätte Gott nicht geredet. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir von dem, was Gott geoffenbart hat, sprechen, sondern, wie Bruder Ross bereits betont hat, dass wir es durch den Geist geoffenbart verstehen. Dass wir alle von Gott gelehrt wären und dass der Herr so zu seinem Rechte käme. Wir werden gleich aus dem Siegelbuch lesen, aber nur um noch zu dem, was einleitend gelesen wurde, zwei Schriftstellen zu lesen aus dem Neuen Testament, aus Matthäus 10 in Vers 20 steht: Nicht ihr seid es ja, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch redet. Und dann aus Matthäus 13, Vers 16, vielleicht 17. Aber eure Augen sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sehnlichst gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und hätten gerne das gehört, was ihr hört, und haben es nicht zu hören bekommen. Wir haben es oft genug betont, es gibt in der Heilsgeschichte zwei besondere Generationen. Die eine lebte in der Zeit des ersten Kommens des Herrn. Und die andere lebt jetzt vor dem zweiten Kommen des Herrn. Diese beiden Abschnitte sind die wichtigsten. Wer damals beim ersten Kommen des Herrn die Stunde und die Zeit der göttlichen Heimsuchung nicht erkannte und an dem, was Gott damals gemäß seinem Worte tat, vorbeiging, für den war der Herr vergeblich gekommen. Da nützte alles Warten auf den Messias nichts, wenn man ihn nicht erkannte, als er kam und das Heil brachte. Heute ist es genauso. Wenn wir die Stunde der göttlichen Heimsuchung nicht erkennen, und uns nicht in das Programm Gottes einfügen lassen, dann ist alles für uns vergeblich geschehen. Und das darf nicht sein. Denn alles, was Gott tut, das tut er ja um unsretwillen, um seines Volkes willen, um seiner Gemeinde willen. Und wir haben festgestellt, auch gestern Abend, wie ernst Gott geredet hat und wie sehr sein Wort, wenn es zur Erfüllung kommt, den einen und den anderen treffen kann. Im Siegelbuch haben wir von Seite 324 gelesen und ich möchte heute ganz kurz darauf eingehen. Wir haben die Bibelstelle aus 1. Könige 12 nicht gelesen. Und da möchte ich nur diesen einen Vers lesen. Ihr könnt es ja dann selber später nachlesen. Es steht im Siegelbuch, Seite 329. Ich lese aus 1. Könige 12, Vers 28. Als der König dann mit sich zu Rate gegangen war, ließ er 2 goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk: Ihr seid nun lange genug nach Jerusalem hinaufgezogen. Seht, dies hier ist euer Gott, Israeliten, der euch aus Ägypten hergeführt hat. Wir haben gestern ausgeführt oder darauf Bezug genommen, wie Bruder Brenham es darlegte, dass die beiden Stämme, die Götzendienst getrieben haben, nämlich Dan und Ephraim, in Offenbarung 7 nicht mehr erwähnt worden sind. Sie haben ein direktes Gebot Gottes übertreten. Niemand braucht Gott wörtlich zu lästern, sondern an dem, was er sagt, vorüberzugehen, und er wird es zu büßen haben oder die Schuld tragen müssen. Im Neuen Testament und das nicht in den Evangelien und nicht in den Briefen, aber im letzten Buch der Bibel steht eine sehr ernste Mahnung. Wer diese Mahnung nicht zu Herzen nimmt, der wird einmal büßen müssen und meint nicht, dass Gott leere Worte macht. Wenn er hier, und das ist ja der Herr selber, der hier spricht und sagt in Offenbarung 22, Vers 18, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu ihnen etwas hinzufügt, so wird Gott auf ihn die Plagen legen, von denen in diesem Buche geschrieben steht. Und wenn jemand von den Worten dieses Buches der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott ihm seinen Anteil am Baume des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buche geschrieben steht. Diese Mahnung wird am Ende der Offenbarung gegeben. Es gab in der fast 2000 Jahre langen Kirchengeschichte niemanden, dem die Geheimnisse Gottes geoffenbart worden wären. Es gab keinen Kirchenlehrer. Es gab niemanden, der über diese Dinge gepredigt oder geschrieben hätte. In der Neuzeit haben manche ihre Fantasie walten lassen, aber das zählt ja auch nicht. Bei Gott gilt nur, was von ihm selber kommt. Nicht, was wir erdenken, ersinnen oder meinen, deuten zu können, sondern nur das, was von ihm selber kommt. Denn hier ist das Geheimnis. Alles, was von Gott kommt, führt wieder zu Gott zurück. Alles, was von Gott kommt, löst von den Menschen und bindet an Gott selber, macht uns von Gott abhängig. Alles, was von Menschen kommt, macht uns von Menschen abhängig, dass wir schlussendlich denken, da ist unsere Seligkeit auch noch abhängig. Und das merkt man ja von der ersten großen Weltkirche. Und da weiß man es allgemein, dass sozusagen keiner selig werden kann ohne ihren Segen. Das wissen wir alle. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist das, wenn sich bis in unsere Reihen und Kreise der gleiche Geist hineinschleicht und Menschen von einer Lehre oder Erkenntnis abhängig macht und ihr Seelenheil wird ihnen abgesprochen und die Entrückung gestrichen, es sei denn, dass man eine bestimmte Lehre annimmt. Es ist nur eine andere Version desselben Geistes, der in der Weltkirche wirksam ist. Und sie hat ja viele Töchter. Und wir mögen auf die Vergangenheit schauen und sagen, na, das sind ja all die Denominationen. Lasst mich euch das heute sagen und das im Namen des Herrn. Die Denominationen sind nicht dein und mein Problem, sondern derselbe Geist, der sich hier und da breit macht, um zu trennen, um Nachfolger nach sich zu ziehen und so den Leib des Herrn zu zerreißen. Darin liegt das Problem der heutigen Zeit. Hier hat Bruder Brenhem ausgeführt im Siegelbuch, und da möchte ich doch noch einiges lesen. Auf Seite 325 steht: Der Herr sammelt seine Auserwählten aus den Juden von den vier Himmelsrichtungen. Er sprach über 6 Siegel, doch über das 7. sagte er nichts. Wer bist dann du und ich? Wer sind dann all diejenigen, die darüber etwas sagen können? Wenn der Herr hier klar und deutlich, oder wenn Bruder Brenhem vom Herrn sagt, doch über das 7. sagte er nichts. Und das sind schon die letzten Seiten des 7. Siegels. Wer sind dann wir, dass wir darüber hinausgehen können, hinausgehen dürfen, um den Worten Gottes etwas hinzufügen, obwohl geschrieben steht, Wer wegnimmt und wer hinzufügt, der wird an jenem Tage feststellen müssen, dass sein Anteil weggenommen worden ist. Wer dieses Risiko eingehen möchte, der tue es, aber ohne mich. Ohne mich. So wie damals diese beiden Stämme meinten und sprachen bei sich selber, es wird uns wohl ergehen. Und sie gingen zu Rate mit sich selber. Und dasselbe haben wir hier in Könige gelesen, dass der Mann mit sich selber zu Rate ging. Warum lassen wir uns nicht von Gott beraten? Haben wir es nötig, nachdem er zu uns geredet hat, mit uns selber oder mit anderen zu Rate zu gehen? Hier steht, als der König dann mit sich zu Rate gegangen war, ließ er 2 goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk, ihr seid lang genug nach Jerusalem hinaufgefahren. Ihr könnt Benzin sparen. Ihr braucht überhaupt nicht mehr zu fahren. Da nach Jeffersonville, wozu denn? Ihr könnt hier bleiben. Wir werden euch alles klarstens sagen und noch viel mehr. Das, was ihr da nie zu hören bekommt, das werden wir euch hier kundtun. Also, warum noch hinaufziehen? Warum noch Mühe? Warum noch? Hier sind nicht nur einer, hier sind gleich 2. Aber Stierbilder. Und dann wird gesagt, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Ihr würdet sagen, das kann uns nicht passieren. Das haben sie auch gedacht. Niemand ist törichter als ein Mensch, der sich betören lässt. Und ein solcher Mensch weiß es nicht einmal, sondern meint, er stand in der ersten Reihe, als Gott Weisheit verteilte. Und kommt sich klüger vor als alle anderen. Wir müssen manchmal die Heilige Schrift gründlicher lesen, um festzustellen, durch wen hat Gott was getan. Schaut euch Mose an. Ich hab's in Zürich am letzten Sonntag erwähnt. Der Horeb war plötzlich ein Berg Gottes, weil Gott auf den Berg herabgekommen war, um mit Mose zu reden. Der Stab, der Hirtenstab Moses, war plötzlich in seiner Hand ein Stab Gottes, weil Gott, der Herr, sich ihm geoffenbart und zu ihm gesprochen hatte. Und das Volk Israel war plötzlich das Volk Gottes, weil der Herr mit ganz Israel einen Bund geschlossen hatte. Ihr Lieben, so ist es mit dir und mit mir, so ist es mit uns allen. Erst wenn wir eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn gemacht haben, werden wir als Söhne und Töchter Gottes gelten und als das Volk des Herrn vor ihn treten können. Fromme Sprüche, ein frommes Gesicht und viel über Botschaft und Botschafter reden, hat noch keinen selig gemacht und wird keinen selig machen. Wir müssen eine Begegnung mit dem Herrn haben. Und was geschah mit all diesen Leuten? Heilige Ehrfurcht kam über sie. Und sie zogen ihre Schuhe aus. Und Mose sprach, oder der Herr sprach zu ihm, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also Hier wird uns gesagt, er sprach über 6 Siegel, doch über das 7. sagte er nichts. Auf Seite 324 steht, es ist das Gleiche mit der Braut aus den Heiden. Sie sind eine auserwählte Gruppe. Ihr könnt sie zu solchen Dingen nicht überreden, denn sie wird es nicht glauben. Alles, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, werden Auserwählte nicht glauben können. Denn sie sind dazu vorherbestimmt, eine Wortbraut zu werden, und sie wartet, bis das Wort der Verheißung ergeht, und wartet nochmal, bis es sich erfüllt. Und dazwischen kann doch eine Zeit liegen, die wir Gott überlassen müssen. Lasst mich noch ein wenig weiterlesen, um euch einiges zu zeigen, was für meine Begriffe und ich meine für uns alle begreiflich sein wird, dass es von Wichtigkeit ist. Auf Seite 330 steht, was ist nun geschehen? Sie wurden während der schrecklichen Trübsal gereinigt. Wenn Gott die Jungfrauen, die rein und unbefleckt waren, aber nur versäumten, Öl in ihre Lampen zu füllen, wenn er sie durch die Verfolgung reinigen wird, dann wird er auch das Gleiche mit diesen Stämmen tun. Er wird sie in der Zeit der Trübsal reinigen, denn das Reinigen ist schon das Gericht. Seht, nachdem er Israel und die törichten Jungfrauen gereinigt hat, kommen sie mit weißen Gewändern hervor. Wie perfekt, wie herrlich ist das für mich und dich, die wir damit rechnen, entrückt zu werden, mag das im Moment nicht von größter Bedeutung sein. Aber teures Herz, ich wünsche es mir nicht und wünsche es dir nicht. Aber sollte es sein, dass wir zu denen gehören, die die Wahrheit erkannt, die aus Gott geboren, die Jungfrauen sind, die auf das Kommen des Herrn warten, aber an dem Tage der Wiederkunft des Herrn nicht genügend Öl in unseren Lampen haben und die lebendig machende Kraft nicht in uns tragen und tatsächlich nicht zu denen gehören würden, die hinaufgenommen werden, dann lasst mich euch heute sagen, das mag eine schlimme, ja die schlimmste Enttäuschung in dem Augenblick sein. Aber die Hoffnung ist damit nicht zu Ende gegangen. Man ist nur nicht in der Braut. Aber direkt nach der Trübsal, vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, wird man der göttlichen Bestimmung übergeben werden. Und das kann ich euch, schaut mich bitte nicht so ungläubig an, das kann ich euch aus der Heiligen Schrift deutlichst vorlesen. Und ihr wisst ja, Bruder Brenim hat es auch sehr deutlich gelehrt. In Offenbarung im 7. Kapitel, es steht ja eigentlich von Vers 9, aber ich lese nur, um das hervorzuheben, lese ich nur die letzten beiden Verse. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben. Und kein Sonnenbrand wird sie jemals treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm dort mitten vor dem Thron wird sie weiden und sie zu Wasserquellen des Lebens führen. Und Gott wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen. Ihr könnt es selber nachlesen, Jesaja 49 und Jesaja 25, dass es sich auf das tausendjährige Reich bezieht. Aber was ich noch als Beweis dafür vorlesen möchte, ist Vers 15. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm bei Tag und bei Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Throne Sitzende wird über ihnen wohnen. Wenn sich diese Schriftstelle auf die Zeitspanne, das Wort ist nicht ganz korrekt, aber wenn es sich darauf beziehen würde, dass das Endgericht stattgefunden hat und was danach käme, dann muss gesagt werden, dann ist von Tag und Nacht nicht mehr die Rede. Nach dem tausendjährigen Reich wird die Zeit zu Ende kommen und die Ewigkeit wieder anbrechen. Dann gibt es kein Heute, kein Gestern, kein Morgen, sondern Ewigkeit. Hier ist noch von Tag und Nacht die Rede. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm bei Tag und bei Nacht in seinem heiligen Tempel. Wir werden jetzt weiterlesen und ich hoffe, dass niemand das als Zeichen des Unglaubens deutet. Aber es wird doch genügend geben, die nicht bei der Entrückung dabei sein werden. Und wenn ihr dann oder wenn ich oder wer immer zurückbleiben würde, dann trotzdem wissen, wenn ich auch nicht am Hochzeitsmahl des Lammes teilhabe, sondern jetzt mit den 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels über mich die Trübsal und Drangsal und Verfolgung ergehen lassen muss, so bleibe ich dennoch treu, komme, was da komme, und ich werde dann bei dem Herrn sein. Für mich, meine ich, und für uns alle sollte das ein Trost sein. Vielleicht darf ich auch die Bemerkung machen, ich habe bis gestern und bis heute gezögert, um das, was Bruder Branham darlegt, aufgrund dieser Bibelstelle aus Offenbarung 7 so zu bringen. Aber es passt einfach so hundertprozentig in den ganzen Ablauf hinein, dass man nicht mehr zu zögern braucht. Lasst mich weiterlesen, und zwar ebenfalls auf Seite 330, beginnend mit der vierten Zeile von unten. Nun lasst uns zur Offenbarung 8, Vers 1 übergehen. Wir müssen in Erinnerung halten, dass das siebente Siegel sich auf das Ende der Zeit bezieht. Das ist richtig. Die Dinge, die im Buch der sieben Siegel geschrieben stehen und welche den Heilsratschluss seit Grundlegung der Welt versiegelten, beinhalten das Ende aller Dinge. Es ist das Ende der gequälten Welt. Es ist das Ende der gequälten Natur.
Es ist das Ende von allem. Es ist das Ende der Posaunen. Es ist das Ende der Zornschalen. Es ist das Ende dieser Erde. Die Bibel sagt, dass es sogar das Ende der Zeit ist. Hier ist also die Rede vom siebenten Siegel gemäß Offenbarung 8, Vers 1, wie es hier an den Anfang dieser Darlegung gestellt wird. Dann lesen wir weiter. Offenbarung 10, 1 bis 7. Die Zeit läuft aus. Der Engel sagte, und die Zeit wird nicht mehr sein. In den Tagen, wo diese große Sache geschieht, am Ende des siebenten Siegels läuft die Zeit aus. Wir müssen Gott in dem, was er sagte, respektieren. Und wenn es ein Zeitabschnitt ist und wenn einige Dinge darin enthalten sind, wer können wir dann sein und sagen, Herr, warum hast du es so getan? Nein, wir respektieren Gott in seiner Ordnung, in seinem Wesen, in seinem Reden und ganz besonders, nachdem wir begriffen haben, dass er meint, was er sagt und sagt, was er meint und dass seinen Worten nichts hinzugefügt werden darf. Gestern habe ich eine Kassette gehört und da könnte selbst dem das Haar zu Berge stehen, dem es schon ausgegangen ist. Da sagt ein Bruder wörtlich und bezieht sich auf den Petrusbrief, indem er das Wort nahm von den Sternen, die da leuchten des Nachts und so weiter, eins mit dem anderen vermischt. Und dann fragt er die Zuhörer, was und wann scheinen die Sterne und was haben sie für eine Aufgabe? Und dann heißt es, in der Nacht zu leuchten. Und alle sagen Amen. Und dann geht es weiter. Und dann fragt er, ja, waren nicht sieben Sterne in den sieben Gemeindezeitaltern? Alle sagen ja. Und dann sagt er, was ist nun geschehen, seitdem die sieben Sterne, die sieben Botschafter ihre Aufgabe erfüllten? Dann sagt er, jetzt ist die Sonne aufgegangen. Und alle sagen Amen. Und dann fragt er, schaut doch gen Himmel, wenn die Sonne aufgegangen ist, seht ihr da noch einen Stern? Nein, schreien sie alle, wir sehen gar keinen Stern mehr. Wir sehen nur noch die Sonne. Und dann werden die Menschen so eingewickelt, dass wenn man zuhört, dann möchte man wünschen, man wäre dorthin versetzt und könnte die Peitsche nehmen oder das Schwert des Geistes, nämlich Gottes Wort, und den Leuten klar machen, dass der Herr zur Mitternacht erscholl durch das Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Und ich kann euch aus einer der sieben Verheißungen zeigen, ich werde ihm den Morgenstern geben, nämlich den Überwindern. Man kann die Dinge nicht vorziehen, die noch gar nicht an der Reihe sind. Aber Menschen hören zu und dann bekommen sie gesagt, das Zeitalter der Botschafter ist längst vorüber, eine neue Zeit ist da. Man kann den Menschen, die weder im Worte Gottes noch in der Botschaft gefestigt sind, alles Mögliche sagen. Und heute können auch diejenigen Englisch, die gar keine Lektion gehabt haben. Und dann sitzen andere da, die auch nicht können. Und dann wird salbungsvoll hier und da aus dem Zusammenhang genommen und gesagt. Und alle sind begeistert. Und es müssen dann immer predigten sein, die Bruder Frank noch nicht übersetzt hat, damit das Ja geheimnisvoll klingt. O, der Gott des Himmels, der alle Heuchelei durchschaut hat, der wird eines Tages abrechnen mit allen, die ihr eigenes Geschäft mit der Sache Gottes in diesen Tagen verbinden. Vor 20 oder 15 oder 10 Jahren waren sie alle keine Prediger. Heute sind sie es in großem Maße. Wann und was in der Zwischenzeit geschah, das haben sie noch keinem gesagt. Hier steht weiter, da war kein Engelgesang, kein Preisen, kein Altardienst. Und das möchte ich jetzt betonen. In dem Moment, wo das siebente Siegel gelöst, geoffenbart, Realität wird, da war kein Engelgesang, kein Preisen, kein Altardienst. Lest doch einmal nach in Offenbarung im 8. Kapitel, was hier steht. Als das Lamm das siebente Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, denen wurden sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer Engel und trat mit einer goldenen Räucherpfanne in der Hand an den Altar heran. Und viel Räuchwerk wurde ihm gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar bringe, der vor dem Throne Gottes steht. Und der Rauch des Räuchwerks stieg für die Gebete der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott empor. Hierauf nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit glühenden Kohlen vom Altar und schleuderte sie auf die Erde hinab. Da erfolgten Donnerschläge und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Hierauf machten sich die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, fertig, um in die Posaunen zu stoßen. Wie wunderbar stimmt das überein mit dem Moment, wo die Zeit ausläuft, werden noch schlussendlich alle Gebete der Heiligen in dem Räuchwerk gesammelt und auf den Thron Gottes oder auf den Altar vor dem Throne Gottes ausgeschüttet. Und danach verwandelt sich der Gnadenthron in den Gerichtsthron. Und dann erfolgen Blitze, Stimmen und Donnerschläge. Und dann werden die Kohlen auf diese Erde geworfen. Aber nicht heute. Noch dürfen wir vor den Herrn treten. Und ich bitte euch alle, in dieser einen Predigt, die wohl herausgekommen ist, ich weiß den Titel im Moment nicht, da gibt Bruder Brenhim den Altarruf in einer Predigt wohl im November 1965 ungefähr 15 Minuten lang bittet er Menschen, zum Herrn zu kommen und die Gnade anzunehmen. Und dann gibt es Brüder, die verkünden ganz laut, die Gnade sei mit Öffnung der Siegel zu Ende gegangen. Und Bruder Brenhim bietet sie an, im November 65, etwa 15, 20 Minuten lang, Seite um Seite, so haben wir es übersetzt. Was ist es? Menschen, die keine göttliche Befugnis haben, mit dem Worte Gottes umzugehen. Sie meinen, der Schriftmeister zu sein. Ein Zitat wissen sie alle nicht. nämlich das, was gegen sie sprechen würde. Nämlich da, wo Bruder Branham gesagt hat, keiner hat das Recht, das Wort Gottes zu handhaben, es sei denn, er ist dem Herrn begegnet wie Mose und hat seine Stimme gehört. Das hat euch noch keiner vorgelesen. Werden sie auch hüten? Sie werden sich hüten. Alles andere werden sie vorlesen. Hier haben wir es deutlich gelesen, was in der Zeit geschehen wird. Gott hat uns nicht in Unkenntnis gelassen, sondern hat uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart. Und wenn irgendjemand meint, dass wir in eigener Sache reden, lass es dir gesagt sein, teures Herz, es ist nicht der Fall. Hätte ich nicht längst gerne aufgehört? Meint ihr, ein Mensch, der die Verantwortung vor Gott kennt, würde sich zu einem Dienst drängen? Schreibt nicht Jakobus, wir Lehrer werden ein so umso strengendes Urteil empfangen und es unterwinde sich nicht, jeder Lehrer zu sein? Heute darf jeder alles lehren, was nur in sein Konzept hineinpasst. Aber es steht geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Also, da war kein Engelgesang, kein Preisen, kein Altardienst mehr. Da war nur noch Stille, eine Totenstille im Himmel, eine halbe Stunde lang. Die ganze Himmelsschar wurde für diese halbe Stunde ganz ruhig, als das Geheimnis des siebenten Siegels im Buche der Erlösung aufgebrochen wurde. Manchmal sollte auch das betont werden, weil Menschen es nicht verstehen, dass Dinge in der Vergangenheitsform gebracht wurden, die noch Zukunft sind. So ist die gesamte biblische Prophetie, Jesaja 53, er war verwundet um unsere Übertretungen willen, geschlagen um unsere Missetat willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die gesamte biblische Prophetie ist so gehalten, als sei sie schon erfüllt gewesen. Denn bei Gott ist alles beschlossen, unabänderlich, so wie er es sagte, so wird es geschehen. Nun lassen sich manche mit einem Buchstaben verleiten und meinen, schau, hier steht doch aufgebrochen wurde, also muss es schon Vergangenheit sein. Wisst ihr was? In Offenbarung 8. Hier steht ja, als das Lamm das siebente Siegel öffnete. Also war es doch schon geöffnet, oder nicht? Als das Lamm das siebente Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde. Also, wenn man das mit der Logik der Weisen dieser Zeit, mit den Philosophen der Botschaft nehmen würde, dann müsste man folgern, dass damals, als Johannes auf der Insel Patmos geschrieben hat, die Sache schon zu den Akten gelegt worden war. Stimmt's oder nicht? Also, die göttliche Torheit ist weiser als die Weisheit der Menschen. So schreibt Paulus an die Korinther. Was ist dann erst mit der göttlichen Weisheit? Wir müssen einsehen, dass unsere Weisheit bei Gott wirkliche Torheit ist. Ich lese es noch einmal. Es muss betont werden, weil zu viel Unheil angerichtet wird, und zwar überall. Als das Lamm dann das siebente Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde lang. Ich betone noch einmal, diesem Vers zufolge könnte man annehmen, es war damals schon geschehen. Das Lamm nahm das siebente Siegel, hat es geöffnet, eine Stille trat ein, wohl eine halbe Stunde, also ist die Sache hinter uns. Und nach fast 2000 Jahren wird einem Manne Gottes, unserem geliebten Bruder Brenhem, gesagt, begib dich dort ins Gebirge, ich werde mit dir reden. Und da ist ihm gesagt worden, kehre gen Osten zurück, denn die Zeit, die Siegel zu öffnen, ist gekommen. Man braucht nicht nur den Buchstaben, sondern göttliche Offenbarung, und die wird immer mit jedem Worte Gottes übereinstimmen, wenn alle Auslegungen, um die sie geglaubt haben, nicht mehr da sein werden, wird Gottes Wort und alle, die es geglaubt haben, noch in alle Ewigkeit bestehen bleiben. Und deshalb glauben wir, dass die Gemeinde, dass die Braut eine Wortbraut sein wird. Aber wie können wir dann deuten, wenn wir Wortbraut sein wollen? Merken wir den Unterschied? Wer Wortbraut ist, kann nicht deuten. Er nimmt das Wort auf und überlässt es Gott, dass dieses Wort zur Auswirkung gelangt. Nun lese ich euch noch etwas. Zu solchen Dingen, dem Trubel und den ersonnenen Dingen, gebe ich mich nicht hin. Er als Wortprophet war sich zu schade, klug ersonnenen Dingen nachzugehen und sich ihnen hinzugeben. Und das stimmt mit dem, was Petrus sagte, voll überein. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten. Merkt ihr nicht, in welchem Zusammenhang das Wort steht? Nämlich mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und weil alle bei der Wiederkunft Jesu Christi dabei sein möchten, kann damit das größte Geschäft und das übelste Ding getan werden. Weil die armen Seelen ja meinen, wenn sie die Offenbarung nicht aufnehmen, dann sind sie ja gar nicht dabei. Teures Herz, wir glauben, was die Heilige Schrift sagt. Ich lese weiter. So gewiss ich heute Abend auf dieser Plattform stehe, wurde mir eine Offenbarung darüber in dreifacher Weise zuteil. Mit Gottes Hilfe werde ich diesbezüglich zu euch sprechen. Die sieben Donner, die er hörte, durfte er nicht niederschreiben. Das Geheimnis liegt hinter den sieben aufeinander folgenden Donnern. Warum? Lasst es uns beweisen. Dies ist ein Geheimnis, wovon niemand etwas weiß. Johannes wurde es verboten, darüber zu schreiben oder auch nur ein Symbol desselben weiterzugeben. Warum? Das geschah, damit nichts im Himmel getan würde, um das Geheimnis zu verraten. Könnt ihr es jetzt sehen? Wenn es so groß ist, dann muss es mit eingeschlossen sein. Denn es wird geschehen. Es wird geschehen, aber es wird nicht darüber gepredigt werden. ist darüber gepredigt worden, dass bei der Kreuzigung Jesu Christi die Sonne ihren Schein verlieren würde, ist darüber gepredigt worden, dass ein Erdbeben stattfinden wird und dass die Felsen zerspringen werden und dass der Vorhang zerreißen würde und dass die Toten auferstehen würden und vielen in der heiligen Stadt erscheinen? Ist über all diese Dinge gepredigt worden? Es geschah in der Stunde Gottes gemäß dem Willen Gottes. Ihr Lieben, was Gott geoffenbart hat, darüber dürfen wir freimütig sprechen, aber alles andere überlassen wir ihm. Und wisst ihr, ob es in deinen Plan passt, weiß ich nicht. Aber in den Plan Gottes, und ich darf sagen, auch in das, was mir persönlich zusagt, passt das ganz wunderbar hinein. Stellt euch vor, wir würden schon alles haben, alles wissen. Wo bliebe dann noch die Spannung? Wo die Erwartung? Dann wäre doch alles so lasch, wie es nur sein könnte. Nein, ganz am Ende wird der Herr sich seinem Volke offenbaren. Und es bleibt dabei, das Beste kommt noch. Und es kommt direkt am Ende, ohne dass Menschen darüber diskutieren, debattieren, sich zerstreiten, neue Gruppen machen, nur weil der eine sagt, es ist so und der andere so. Und beide sind im Unrecht, weil sie es beide gar nicht wissen, denn Gott hat es nicht geoffenbart. Also bleiben wir im Worte und beim Worte. Warum hat der Herr Jesus in Johannes 15 gesagt, wenn ihr in meinem Worte bleibt und ich in euch bleibe, nicht in der Deutung, sondern im Worte. Und ich meine, das wird sich für uns alle lohnen, im Worte Gottes zu bleiben. Heute mag es den Eindruck machen, wenn man rechnen kann und sagen, an das und das wird alles geschehen. Aber die Stunde Gottes kommt. Die einen werden enttäuscht sein, die anderen überrascht werden. Und ich möchte um jeden Preis zu denen gehören, die überrascht werden. Unser Herr wird noch manche Überraschung für uns bereit haben. Wichtig ist nur, dass wir uns in Geduld fassen und nicht über die Schrift hinausgehen. Es heißt hier weiter, nun warum wird dies geheim gehalten? Wenn Satan es erfahren würde, könnte er Unheil anrichten. Er kann auslegen, was er will, und jede Art von Gabe nachahmen. Aber dies darf er nicht wissen. Ich hoffe, dass ihr es begreift. Darüber steht noch nicht einmal etwas im Wort geschrieben. Es ist ein totales Geheimnis. Wir überlassen Gott, was er sich selber vorbehalten hat, und danken ihm für das bereits Geoffenbarte und merken doch, wohin all die Deutungen führen und was sie zum Ziel haben, nämlich Jünger in die Gefolgschaft eines Menschen zu ziehen. Und das will Gott nicht. Wir haben eine einzige Aufgabe, und die hatten alle Knechte und Propheten Gottes, nämlich auf den Herrn und sein Wort hinzuweisen. Johannes, der Täufer, kam, um Zeugnis von Jesus Christus abzulegen. Und er konnte sagen, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Er aber war der Freund des Bräutigams. Er hörte den Jubelruf der Braut. Dasselbe haben Paulus und alle Männer Gottes zu ihrer Zeit getan. Sie haben die Braut, die Auserwählten, auf den Bräutigam und auf den hingewiesen, der sie erwählt hat. Siehe, da ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt. Mehr hat Bruder Branham nicht tun wollen und nicht tun können, als uns auf Jesus Christus, auf die gesamte Offenbarung Jesu Christi und seines Wortes hinzuweisen. Wohl die Menschen, der begreift, dass es ein Fluch ist, über das Wort hinauszugehen und dem abgeschlossenen Zeugnis der Heiligen Schrift etwas hinzuzufügen. Die beiden Stämme, so haben wir es gelesen, Dan und Ephraim, wurden aus dem Volke Israel herausgenommen. Beim Auszug waren sie dabei. Beim Einzug jetzt in Offenbarung 7 sind sie nicht dort. Ihr Lieben, als das Volk Israel aus Ägypten auszog, ist viel Volks mitgezogen, das nicht dazu gehörte. Und sie bildeten das Problem auf dem Wege. Aber wer die Bücher Nehemia und Esra nachliest, wird auf eine Grundwahrheit stoßen, nämlich auf das, was geschah, als sie zurückkehrten aus der babylonischen Gefangenschaft. Wisst ihr, dass auch da eine Mischung zurückgekehrt war? Und plötzlich nahm man die Heilige Schrift und las daraus vor und hat den Leuten Folgendes gesagt. Sie mussten ja alle ihre Geschlechtsurkunde nachweisen. Und wer das nicht konnte, der durfte vom Hochheiligen nicht essen. Ich lese euch vor, Nehemia 7, hier steht es, von Vers 64, von einigen dieser hatten zwar nach einer Geschlechtsurkunde gesucht, aber eine solche hatte sich nicht finden lassen. Infolgedessen wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen. Und der Statthalter hatte ihnen erklärt, dass sie von dem Hochheiligen nicht essen dürfen, bis wieder ein Priester für die Befragung des Urim und Tummin Orakel da wäre. Was war es? Zurückgekehrt sind viele, aber vom Hochheiligen durften nur diejenigen essen, die nachweisen konnten, dass sie zum Volke Gottes gehören. Liebes Herz, das ist auf unsere Zeit eine der gewaltigsten Prophetien der ganzen Heiligen Schrift. Aus Babylon mögen viele unter dem letzten Ruf gefolgt und gekommen sein. Jetzt müssen wir nachweisen, dass wir aus dem lebendigen Samen des Wortes Gottes wiedergeboren worden sind und dass wir nichts anderes als den lebendigen Samen des Wortes in uns aufnehmen. Darin liegt doch die ganze Sache. O, möge Gott es uns aufschließen und im Herzen durch den Heiligen Geist verklären. Wer aus Gott geboren ist, in dem bleibt sein Same und er kann nicht sündigen. Er kann nicht gegen Gottes Wort gehen und gleichzeitig Gottes Wort in sich tragen. Das ist unmöglich. Also, Gott hat einen Überrest, den hat er zurückgerufen und jetzt werden wir alle in seiner Gegenwart versammelt. Keiner braucht zu verzagen. Keiner braucht die Hoffnung aufzugeben. Jeder kann sagen, Herr, ich habe den Ruf gehört. Ich habe verstanden, dass ich aus Babel herauskommen musste. Nun bin ich gekommen. Lege deinen reinen Wortsamen in mich hinein und komm mit deinem Geiste über diesen göttlichen Samen und schaffe in mir ein neues Leben, neues göttliches Leben, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Mit dem Augenblick hören alle Deutungen auf und wir stellen uns Gott und seinem Worte. Wer selber eine geistliche Mischung ist, wird alles, was Mischung ist, aufnehmen. Es ist für die Betreffenden wie zugeschnitten und nach Maß geschneidert. Wer aber aus Gott und seinem Wort und Geist geboren ist, für den ist jedes Wort wie maßgeschneidert und zugeschnitten. Lob und Dank und Preis und Ehre sei unserem Gott. Halleluja! Ich freue mich darüber, denn Gott wacht über seinen Worte und über seinem Volke. Und durch das Wort wird eine kräftige Beschneidung durchgeführt. Die Vorhaut unserer Herzen wird weggenommen und das Wort des Herrn kann hinein. Gehe nicht mit dir zu Rate, wie es der König tat, von dem wir in 2. Könige 12 gelesen haben. Lass dich von Gott beraten. Unser Herr sagt, ich rate dir. Und diesen göttlichen Rat wollen wir annehmen. Steigt nicht in uns allen eine tiefe Sehnsucht auf? O Herr, lass mich nicht nur dem Verstande nach glauben, sondern lass mich in meinem Herzen das empfangen und erleben, was du deinem Volke für diese Zeit verheißen und bestimmt hast. Ist das nicht die tiefe Sehnsucht unserer Herzen? Wir warten, bis er alles, was er zugesagt hat, auch erfüllt, gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen.